Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Wir würden unsere Artgenossen nicht in der Pubertät mit 13 kastrieren, weil sie anstrengend werden. Und mit 30 sagen, ach, mein Sohn ist früh kastriert, aber der hat sich gar nicht verändert. Ist super gelaufen. Und das machen wir mit Hunden. Ich glaube, man muss dadurch, wenn man sich einen Hund anschafft, muss man in der Lage sein, mit ihm die Pubertät zu durchstehen. Oder ich würde es mir zumindest wünschen. Es gibt ja eine ganz einfache Option der Fortpflanzungskontrolle in Deutschland. Ich kann eine Leine dran machen und ich kann eine Tür zumachen. Punkt.
Let's talk about sex. Das ist natürlich auch unter Hunden ein sehr interessantes Thema, wobei die meisten Hunde hierzulande gar nicht so weit kommen. Hunde, also vor allem Rüden, überstehen meistens schon ihre Pubertät nicht mehr als intakte Rüden, sprich sie werden kastriert, sobald sie anstrengend werden. Und die Pubertät ist nun mal eine sehr anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Mit der Tierärztin, Dozentin und Autorin Sophie Strottbeck habe ich darüber gesprochen und sie gefragt, ob man denn weiß, wie viele Rüden ihre Pubertät mit allen Körperteilen überstehen.
Dazu gibt es Zahlen, ich glaube im Buch von Gabi Niepel, 80% der Rüden werden bis sie 1,5 Jahre alt sind kastriert. Also ich nagel mich nicht fest auf die Zahl, aber es ist eine verdammt hohe Zahl, die werden eigentlich alle in der Pubertät. Okay.
Warum ist das der eher schlechtere Zeitpunkt, einen Hund kastrieren zu lassen?
Weil in der Pubertät noch ganz, ganz viel passiert, also sowohl vor der, also oder in der Pubertät bis zur Beendigung der Pubertät. Wobei man sagen muss, die Pubertät wäre eigentlich nur Hündin, wird das erste Mal läufig. Rüde fängt an, sich fürs andere Geschlecht zu interessieren. Aber wir meinen ja in der Regel den Zeitrahmen, in dem der Hund anstrengend wird. Und bis die wirklich fertig sind von der Entwicklung her, körperlich wie auch im Gehirn, braucht es je nach Rasse mindestens 1,5 Jahre bei kleinen Hunden und bis zu 3-4 Jahren bei großen Hunden. Und bis dahin passiert so viel im Gehirn und das findet nicht statt ohne Sexualhormone. Und deswegen ist es so fatal, die währenddessen zu kastrieren, weil sie sich einfach nicht komplett entwickeln. Also zum einen wird das Längenwachstum nicht so beendet, wie es eigentlich vorgesehen ist, weil sie normalerweise aufhören zu wachsen durch den Sexualhormoneinfluss in der Pubertät. Das beendet das Längenwachstum. Und da zeigen auch Studien, dass Frühkastraten, also vor oder in der Pubertät kastrierte Hunde, etwas höher werden, was ein Grund ist, warum sie mehr Probleme mit Bewegungsapparat auch haben. Und das andere ist aber auch im Gehirn, also dieses Erwachsenwerden, Reifwerden, Souveränwerden. Das ganze Gehirn wird umgebaut weg von infantilem, albernen, lustigen Verhalten, das großartig ist für einen Welpen oder Junghund, hin zu erwachsenem, rationalen Verhalten. Und das ist ja auch das, was zumindest ich von meinen Hunden möchte. Ich möchte souveräne, erwachsene Hunde. Und an dieser Stelle, ich glaube, jeder, der schon mal die ersten Lebensjahre mit einer intakten Hündin verbracht hat, wird mir sofort zustimmen, dass eben von Läufigkeit zu Läufigkeit bis mindestens zur dritten Läufigkeit ganz viel passiert. Dass die besser in der Lage sind, Impulskontrolle zu wahren, mit Frustration umzugehen, einfach viel, viel souveräner sind. Und das unterbindet man durch eine Kastration vor oder in der Pubertät bzw. Adoleszenz. Und das finde ich einfach nicht fair. Und dazu ganz kurz, ich höre ganz oft, ja, aber mein Hund wurde früh kastriert, mit einem halben Jahr schon, und der hat sich überhaupt nicht verändert.
Ja.
Und dann denke ich mir, wir würden unsere Artgenossen nicht in der Pubertät mit 13 kastrieren, weil sie anstrengend werden, und mit 30 sagen, ach, mein Sohn ist früh kastriert, aber der hat sich gar nicht verändert, ist super gelaufen. Und das machen wir mit Hunden. Also das Problem ist ja, es verändert sich nichts. Das Problem ist nicht, dass sich was verändert, sondern dass eben das, was sich verändern sollte, nicht stattfindet.
Also das heißt, wenn du einen für immer pubertierenden Hund haben möchtest, solltest du dafür sorgen, dass er während der Pubertät kastriert
ja,
wird.
Ja, das wäre eine gute Option.
Es gibt ja so ganz viele Missverständnisse ja. In der Hundewelt. Zum Beispiel heißt es immer, ja, Hündinnen werden sterilisiert, Rüden werden kastriert. Stimmt ja so auch nicht.
Ja.
Erklär mal kurz den Unterschied.
Genau, also das hält sich ja hartnäckig. Ja. Tatsächlich, weibliche werden sterilisiert. Beides geht bei beiden Geschlechtern. Also ich kann Rüden wie eine Hündin kastrieren und das würde bedeuten, man entfernt die Hoden oder eben die Eierstöcke bei der Hündin. Und das hat natürlich einen massiven Einfluss auf Stoffwechsel und auch aufs Verhalten, weil die Sexualhormone eben dafür ganz, ganz essentiell sind. Und wenn ich die wegnehme, verändert sich ganz viel. Ist übrigens spannend, Sexualhormone machen eben nicht nur Sexualverhalten. Es gibt Rezeptoren für Testosteron überall im Körper, auch beim Hund. Also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass sie nur dafür zuständig sind. Und die Sterilisation ist eben so, man durchtrennt nur, also es wäre die Vasektomie des Mannes, ist glaube ich inzwischen Begriff, man durchtrennt den Samenleiter. Hormonell bleibt er intakt, der Hoden arbeitet weiter, aber er kann sich nicht mehr fortpflanzen. Und es hat also keinen Einfluss auf auf seinen Hormonen im Status. Und ich bin überzeugt davon, wenn das anders wäre, würde sich kein Mann der Welt vasektomieren lassen, wenn das irgendwas mit seinem Testosteron machen würde. Tut es aber nicht. Das heißt, das Einzige ist tatsächlich eine sichere Fortpflanzungsverhinderung bei der Sterilisation.
Okay, bei der Hündin würdest du dann eben die Eileiter durchtrennen.
Genau,
lassen.
Wobei bei der Hündin ist die Studienlage sehr dürftig. Da würde ich es nicht empfehlen. Da fehlen Erfahrungen. Da müsste man noch mehr Studien machen. Beim Rüden funktioniert das tatsächlich problemlos.
Bei Rüden ist es ja so, wenn sie dann zum ersten Mal kapieren, oh, da ist eine Hündin läufig, hauen sie wahnsinnig gerne ab, ja, beispielsweise. Oder fangen an, sich mit Artgenossen zu kloppen. Es ist anstrengend. Mhm. Welche Alternativen gibt es?
Ich glaube, man muss dadurch, wenn man sich einen Hund anschafft, muss man in der Lage sein, mit ihm die Pubertät zu durchstehen. Oder ich würde es mir zumindest wünschen. Und es ist keine Alternative, aber es ist halt eine Erziehungsfrage. Und wenn wir nochmal zu unseren Artgenossen springen, dann gibt es wahrscheinlich auch leicht erziehbarere Lebewesen als irgendwie Pubertiere unserer Art, pubertierende Jugendliche. Aber es gehört halt nun mal dazu. Es ist ja irgendwie so wichtig in der Entwicklung und man muss halt einfach konsequent bleiben. Und ich glaube, wenn man vorher eine vernünftige Basis gelegt hat, wenn der Hund bis dahin irgendwie einigermaßen erzogen wurde, gelernt hat, auch mal Pause zu machen, einfach nur mal nichts zu tun, was in meinen Augen ganz, ganz wichtiger Lerninhalt ist, ein sauberes Sozialverhalten an den Tag zu legen, dann ist das vielleicht während der Pubertät nicht abrufbar, aber es ist danach wieder da. Also ich glaube, Alternative gibt es nicht, aber ich glaube, man muss einfach ein Ticken sturer sein, konsequenter als der Hund in seinem Blödsinn machen und dranbleiben und sich immer wieder sagen, die Pubertät ist ein Lebensabschnittsgefährte, sie geht vorbei. Also es war mein Mantra mit dem Beagle in der Pubertät, weil der alles andere ist leichtführig oder sowas war. Aber auch den habe ich super hingekriegt und es ist ja irgendwann vorbei und es gehört halt einfach dazu.
Mittlerweile ist es ja auch gang und gäbe, Rüden chippen, also diese Hormonchips zu geben, die den Testosteronpegel wohl massiv senken sollen. Was ist davon zu halten?
Das ist quasi die sogenannte chemische Kastration. Ich halte total viel von dem Kastrationschip. Ich bin unglaublich dankbar, dass es das Präparat gibt, weil es ein wunderbarer Probelauf ist. Also wenn man nicht weiß, eine Kastration spricht mehr dafür oder dagegen, kann man einfach für ein halbes Jahr oder Jahr testen, wie der Hund sich verändert unter dem Kastrationschip und dann entscheiden, ob man ihn tatsächlich kastriert oder nicht. Allerdings sollte man auch da abwarten, wie bei einer echten Kastration, bis der Hund tatsächlich zumindest das Längenwachstum abgeschlossen hat. Dann ist er auch erst zugelassen. Ich würde immer sagen, auch bis er wirklich soweit fertig und ausgereift ist. Ich würde übrigens in der Beratung sagen, ich habe lange Kastrationsberatungen auch gemacht, dass mindestens 50% der Halter sich nach dem chemischen Probelauf gegen eine chirurgische Kastration entscheiden, weil sie eben doch nicht das hält, was sie verspricht, vermeintlich verspricht.
Okay, also wir gehen jetzt mal von einem Hund aus, der 4 Jahre alt ist, in Rüde. In welchem Fall würdest du dann sagen, okay, diesen Hund sollte man wirklich kastrieren?
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Einzelfallentscheidung oder sollte es zumindest sein, dass es schwierig ist, da pauschal was zu sagen. Da spielt ja ganz viel Medizinisches rein. Also medizinische Gründe für eine Kastration wären zum Beispiel, sicher nicht bei so einem jungen Rüden, aber zum Beispiel ein Hodentumor. Wenn da ein Tumor drin ist, muss der Hoden raus. Dann häufig ein Problem von Rüden. Auch jüngeren Rüden die gutartige Prostatavergrößerung. Das heißt, sie kriegen Kotabsatzprobleme, Harnabsatzprobleme. Da würde eine Kastration auch helfen, wobei man die auch konservativ mit Tabletten sehr gut behandeln kann. Also ist nicht unbedingt eine Indikation für eine Kastration. Und vom Verhalten her, ja, muss man halt tatsächlich sehr im Einzelfall schauen. Was für ein Problem hat der Hund? Und am Ende müsste man eigentlich wissen oder sollte man wissen, was für ein Problem hat er? Welche Hormone im Gehirn sind dafür verantwortlich und wie verhalten die sich zu den Sexualhormonen? Und dann kann ich eine Idee davon bekommen, wohin die Reise geht nach der Kastration.
Mhm. Also heißt, wenn du zum Beispiel relativ klar machen kannst, der ist hypersexuell. Ja, also besteigt alles, was bei dran nicht auf den Bäumen ist. Das ist erzieherisch nicht irgendwie in den Griff zu kriegen. Das könnte auch so ein Fall sein.
Da würde ich auch auf jeden Fall chippen, weil tatsächlich, das ist den wenigsten Leuten bewusst, funktioniert Sexualverhalten auch ohne Testosteron. Ich kenne vergleichsweise viele früh kastrierte Rüden, die nie decken durften, die auf jeder Hündin hängen, die bei 3 nicht auf dem Baum ist. Was aber zu dem Thema Hypersexualität beim Hund ganz wichtig ist zu sagen, ist, ganz viele Menschen gehen davon aus, dass wenn ein Hund aufreitet, dass es immer was mit Sexualverhalten zu tun hat. Und es gibt ganz viele andere Gründe für Aufreiten. Also es kann natürlich im Spiel passieren. Man trainiert sämtliche Verhaltensweisen im Spiel und dazu gehört gehört natürlich auch Sexualverhalten. Also gerade bei Junghunden ganz häufiger Grund. Es kann Stress sein, eine Übersprungshandlung. Es kann stereotypes Verhalten sein, dient dann dem Stressabbau. Es kann natürlich auch Dominanzverhalten sein unter Hunden. Also gibt ganz, ganz verschiedene Gründe. Das ist das eine. Nicht alles, was Aufreiten ist, ist auch wirklich Sexualverhalten. Das nächste ist aber, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, nicht jede Sexualität eines Hundes ist eine pathologische Hypersexualität. Das heißt, Sexualverhalten gehört nun mal zum Hund und ob uns das passt oder nicht. Und trotzdem gibt es natürlich Hunde, die nicht mehr ansprechbar sind, die irgendwie 5 Wochen nichts mehr fressen, wenn irgendwo ein Duftmolekül einer läufigen Hündin vorbeifliegt und ähnliches. Und da würde ich schon sagen, natürlich kann man dem unter Umständen, wenn es funktioniert, den Stress nehmen durch eine Kastration oder erstmal durch einen Kastrationschip. Aber eine Garantie hat man nie. Und ich glaube auch, und das glauben viele Leute nicht, dass es möglich ist, dass man Sexualverhalten durchaus auch steuern und erzieherisch in den Griff kriegen kann. Ich lebe ja mit 3 intakten Hündinnen und 1 intakten Rüden zusammen. Und das funktioniert vergleichsweise problemlos. Nicht in den ersten Läufigkeiten, die ein junger Rüde erlebt, wie auch unsere Artgenossen, die ja auch erstmal hinter jedem Rock her sind, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, muss auch der junge Rüde erstmal lernen, welche Hündin für ihn interessant ist und welche nicht. Dass er halt auch nicht immer darf und dass auch nicht jede Hündin ein potenzielles Opfer oder die potenzielle Mutter des eigenen Nachwuchses ist. Alleine schon, wenn sie nicht in den Stehtagen ist, macht es für einen intakten Rüden, der weiß, worum es geht, überhaupt keinen Sinn zu decken. Warum sollte er? Es ist reine Energieverschwendung.
Wir müssen das zeitlich, glaube ich, kurz einordnen. Also die Läufigkeit ist ein guter Monat, sowas um den Dreh.
Ja, also sehr variabel. Aber darauf könnte man sich einigen.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir 48 Stunden wahrscheinlich, neuralgische Zeit, die sogenannten Stehtage.
Ja, also die Stehtage können länger sein, aber wo sie dann wirklich ihren Eisprung hat und aufnahmebereit ist. Das ist ein sehr kurzer Zeitrahmen tatsächlich.
Und das zeigen sie eigentlich körperlich ziemlich klar. Also sind dann,
ja.
Ich kenne es von meinen Hündinnen zum Beispiel, die sind echt zickig, wenn sie läufig sind. Und wenn da ein Rüde nur in ihre Nähe kommt, wird er direkt irgendwie angeknurrt. Außer, da hat
sie
sich mal,
stehen.
Sie stehen und da hat sich wirklich meine würdevolle Husky-Hündin mal vor den Entschuldigung, es war der hässlichste Hund im ganzen Dorf. So ein Mischling, der war nichts gerade und so. Und sie sprang über den Gartenzaun und schmiss
der
sich vor ihn. Ja, und der war wirklich einen Meter kleiner als sie. Und sie schmiss sich vor ihn auf die Straße. Ihre Würde, alles war dahin. Und so nach dem Motto, jetzt bitte. Ja. Und ich stand da nur und dachte, nein, diese Mischlinge möchte ich nicht großziehen. Entschuldigung, ich gehe jetzt mal dazwischen.
Ich habe auch immer so ein bisschen Fremdschämen, wenn ich die Hündin sehe, die sich dermaßen anbiedern. Also man kann es nicht übersehen. Ja. Und Stehtage kommt natürlich daher, sie bleiben stehen. Sie sind deckungsbereit, man berührt sie an der Rutenwurzel, sie nehmen sofort die Rute zur Seite und alles an der Hündin schreit, sei der Vater meiner Kinder.
Wir können das beobachten.
Ja.
Und eben in dieser Zeit, lass es 48 oder 72 Stunden sein, einfach sagen, okay, ich passe ein bisschen auf.
Tatsächlich, es ist ein überschaubarer Zeitrahmen. Ja. Ist 1 bis 2 Mal im Jahr, je nach Hündin.
Ja.
Und da muss man halt durch. Also ich finde tatsächlich, wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann kann ich ihn nicht für meine Bequemlichkeit passend operieren.
Es hat sich ja lange gehalten, so nach dem Motto, ja, wenn du eine läufige Hündin hast, die musst du einen Monat einsperren und mit der darfst du nur nachts um 3 spazieren gehen, so
im
ungefähr.
Im Wald.
Ja, und andere Hundebesitzer, die dann echt dich ansprechen und sagen, ja, aber sie können doch nicht mit einer läufigen Hündin spazieren gehen. An dieser Stelle möchten wir doch ein klares Wort.
Unbedingt. Unbedingt.
Doch, man kann, darf, muss und soll auch mit läufigen Hündinnen spazieren gehen.
Ja, und es ist wirklich nach wie vor ein Drama. Ich treffe bei mir das ganze Jahr über keinen Hund. Wenn dann die Hündinnen läufig sind, kann ich mir sicher sein, dass irgendein Labrador vor uns steht und sagt, hallo, darf ich der Vater deiner Kinder sein? Und genauso sicher ist, dass der Halter nirgends weit und breit zu sehen ist. Das heißt, der Hund ist eine halbe Stunde vorm Halter da. Ich kann gucken, wie ich den fernhalte von meinen läufigen Hündinnen, die ja gerne alle 3 gleichzeitig läufig sind. Hündinnen synchronisieren sich gerne. Wenn der Halter dann auftaucht, muss ich mir anhören, wie ich mich trauen kann. Ich wohne auf dem Land, ich bin nicht auf einer Hundewiese oder so unterwegs. Wie ich mich trauen kann, mit einer läufigen Hündin am helllichten Tag unterwegs zu sein. Und ich denke mir dann, what the fuck, meine Hunde sind bei mir oder hängen zur Not auch an der Schnur oder an der Leine. Und Der ist einfach unterwegs, ohne seinen Halter. Also an wem ist es denn dann, auf seinen Hund aufzupassen? Das ist eben was ich so wichtig finde. Ein Rüde kann den Umgang mit dem anderen Geschlecht erlernen. Und dafür wäre es ganz, ganz wichtig, dass zum Beispiel Hundeschulen läufige Hunde nicht vom Unterricht ausschließen, was ganz oft gemacht wird, weil es natürlich umständlicher ist. Aber in einer guten Hundeschule wird meines Erachtens nach der Alltag trainiert. Also was bringt mir Sitzplatz Fuß, wenn der Hund nicht alltagstauglich ist? Und dazu gehört genau das, weil spätestens, wenn nicht mehr pauschal auf Kundenwunsch kastriert wird, rennen wir sonst ins heillose Chaos. Und ich glaube, da müssen die Hundeschulen irgendwie ran, den Rüden und auch den Hündinnen und vor allem den Haltern und Halterinnen den Umgang mit diesem ganzen Gedöns zu erklären sozusagen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, auch im Zyklus geschehen, was ist normal, was ist nicht normal, was passiert wann, wann sind die gefährlichen Tage, also all sowas. Und das müssen eben alle lernen. Das ist ja nichts, was man mit auf die Welt bringt. Das bringen wir Menschen ja auch nicht mit auf die Welt.
Ja, aber da sind halt auch viele Informationen im Umlauf, die so ein bisschen verwirrend sind. Mhm. Ich erinnere mich an Tierarztbesuche, wo mir mit meinen intakten Hündinnen auch immer wieder gerne gesagt wurde, ja, wann lassen Sie die denn jetzt kastrieren? Und ich fragte dann, ja, warum? Ja, die kriegt sonst Gesäugekrebs.
Ja.
Das ist auch so eine Zahl, die seit vielen Jahren im Hundekosmos rotiert. Und wir wissen mittlerweile, also A, musst du diese Zahl erklären und aufschlüsseln. Ja. Das stimmt so alles leider nicht.
Ja. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, bis heute werden die meisten Hündinnen zumindest vermeintlich wegen einer einzigen Studie kastriert. Und diese Studie ist top aktuell von 1969. Und es ist nicht so, dass seither nichts mehr zu diesen ganzen Themen erforscht wurde. Also es gibt genug aktuellere Studien. Und diese Studie besagt, dass durch eine Kastration vor der ersten Läufigkeit man das Mamatumorrisiko der Hündin um 80% senken kann, nach der ersten Läufigkeit noch um 25% und dass es danach keinen Einfluss mehr hat.
Gesäugekrebs.
Genau. Und ich glaube, dass das bis heute der Hauptgrund ist, beziehungsweise glaube ich vielmehr, dass die meisten Leute gar keine Lust haben auf eine läufige Hündin, die ja umständlich ist. Und das ist dann das passende Argument, das der Tierarzt gerne liefert und dann kastriert man und alle sind glücklich und zufrieden, vielleicht bis auf den Hund. Das andere ist, es gibt inzwischen ganz viele aktuelle Studien, die zeigen, dass die Kastration bei beiden Geschlechtern das Risiko für ganz viele Tumorarten und auch andere Erkrankungen steigert, egal ob Demenz, Schilddrüsenunterfunktion, Probleme mit dem Bewegungsapparat, vermehrte Probleme mit HD, Kreuzbandrisse bei Kastraten und so weiter und so fort. Aber auch Geschichten wie Milztumore, die häufigste Todesursache bei alten Hunden, Knochenkrebs, also ein Osteosarkom, ganz, ganz viele böse Tumore, wo ich mir denke, ja, den Mamatumor, da habe ich, analog zur Humanmedizin, eine gute Chance, ihn rechtzeitig zu erkennen, weil ich es essentiell finde, und da müssen Halter auch drüber aufgeklärt werden, dass man regelmäßig zum Beispiel das Gesäuge einer Hündin abtastet. Und die spüre ich relativ gut, und wenn die noch klein sind, reicht es auch in der Regel, nur diesen kleinen Tumor zu entfernen und nicht gleich die gesamte Gesäugeleiste oder ähnliches. Und das müssen die Leute aber wissen, dass man da Prävention betreiben kann. Und auf der anderen Seite habe ich eben keine Chance, einen Milztumor oder einen Knochenkrebs oder sowas rechtzeitig zu erkennen. Und das sind wesentlich bösartigere Krebsarten. Und da würde ich mich immer für den Mamatumor entscheiden bei meinem Hund, wie gesagt, weil der in der Regel gut operabel ist. Also da wird ein bisschen auch mit der Angst der Halter gespielt, mit diesem, oh Gott, und wenn die nicht kastriert wird, dann ist sie quasi in der Pubertät gefühlt schon an einem Mamatumor gestorben. Und das ist natürlich Quatsch. Also ich habe, wie gesagt, 3 intakte Hündinnen. Ich mache mir keine Sorgen, dass eine an einem Mamatumor oder auch an einer Gebärmuttervereiterung, was ja der 2. klassische Hündinnotfall ist, daran stirbt, weil ich kenne die Symptome und man wird das immer rechtzeitig entdecken, wenn man eben informiert ist und den Hund auch regelmäßig anschaut. Und dann wird man das in den Griff kriegen.
Okay, Mamatumore hast du schon gesagt, klar, die kann ich ertasten.
Ja.
Gebärmuttervereiterung heißt, passiert nach der Läufigkeit?
Genau, und also meistens oder ja, in den meisten Fällen tatsächlich 2 bis 8 Wochen nach der Läufigkeit, kann aber auch später passieren, kann auch unmittelbar passieren, aber das ist so der Rahmen, in dem es meistens passiert. Und das ist tatsächlich ein absoluter Notfall. Also da füllt sich die Gebärmutter einer Hündin unter Umständen mit literweise Eiter. Da ist auch ganz eindeutig die Therapie der Wahl ist die Kastration. Die Gebärmutter wird entfernt
alles
mit all
raus,
dem Eiter.
So schnell
alles
wie möglich.
Raus, so schnell wie möglich. Da würde ich auch gar nicht rumdiskutieren bei meinen Hunden.
Ja.
Aber das deutsche Tierschutzgesetz gestattet halt nicht, präventiv irgendwas zu entfernen, nur weil es entarten könnte. Und das wird eben gemacht. Das wird sowohl mit dem Mamatumor gemacht, als auch mit der Gebärmutter. Und
okay.
Das ist, als würden wir jedem Säugling direkt nach der Geburt den Blinddarm entfernen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der sich im Laufe des Lebens entzündet, doch relativ hoch ist. Aber auf die Idee kommt niemand.
Genau. Aber nochmal zurück zu dem Symptom. Der Hund kriegt wahrscheinlich schlagartig hohes Fieber. die Hündin? Oder
meistens, die meisten haben Fieber, aber leider nicht immer. Mhm. Was so ein ganz klassisches Symptom, es gibt wohl auch Hündinnen, bei denen auch das nicht so ausgeprägt ist, aber in der Regel fangen die an zu saufen wie ein Loch. Die trinken literweise und pinkeln entsprechend auch viel, sind dann oft nicht mehr stubenrein, weil sie nicht mehr über die Nacht kommen. Und ganz prinzipiell ist viel Trinken, viel Pieseln immer ein akuter Notfall. Also eine Hündin, die viel trinkt nach der Läufigkeit, ist immer sofort einem Tierarzt vorzustellen. Die sind natürlich apathisch, lethargisch und relativ häufig, genau wie gesagt, haben sie Ausfluss, aber der muss eben auch nicht immer da sein. Es gibt auch die sogenannte geschlossene Pyometra, da ist der Muttermund schon wieder zu, da läuft hinten nichts raus.
Eine Geschichte, die auffällt, ist natürlich bei allen Tierschutzhunden, also wenn sie in Deutschland vermittelt werden, sind sie fast immer kastriert. Woran liegt das und wie gehen wir damit um?
Woran es liegt, ist eine gute Frage. Ich behaupte jetzt einfach mal, es liegt daran, dass man das schon immer so macht und da gar nicht bereit ist, umzudenken, vielerorts. Was man eben sagen muss an dieser Stelle, die pauschale Kastration ohne eine Einzelfallindikation, also ein Grund für diesen Hund, ist in Deutschland vom Tierschutzgesetz gar nicht zugelassen. Und es wird halt trotzdem immer und überall gemacht.
Ja, eben,
also
wenn du dir die Zahlen anguckst, ich glaube 50% aller Hunde, sagt man, also gefühlte Wahrheit, wir haben die Zahlen nicht auf dem Tisch, aber gut, die Hälfte aller Hunde in Deutschland ist kastriert.
Ja. Und viele davon ohne eine Indikation.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage.
Und das ist tatsächlich vom Tierschutzgesetz eben nicht zulässig. Es wird trotzdem gemacht, vielleicht wo kein Kläger, da kein Richter. Und im Tierschutz ist es natürlich wirklich problematisch. Ich würde da auch nochmal unterscheiden, ist es Tierschutz zum Beispiel im Ausland vor Ort oder auch hier, sind die im Tierheim? Und dann ist aber auch relevant, sind die im Tierheim denn tatsächlich in der Gruppenhaltung, wo es eine Rolle spielt? Die meisten Hunde sitzen immer noch allein im Zwinger in den meisten Tierheimen. Was ist dann der Grund, sie zu kastrieren? Genauso, wenn ich einen Hund vermittle in eine Familie, ich habe schon viele Hunde vermittelt und war Pflegestelle und es ist unglaublich schwierig, weil man den Leuten nicht hinter die Stirn gucken kann. Aber das kann ich in Bezug auf gar nichts. Das heißt, ich muss den Leuten so oder so vertrauen, dass sie mit dem Hund so umgehen, wie ich mir das vorstelle.
Also du meinst also im Tierschutz nach dem Motto, wenn er kastriert ist, kann es zumindest nicht zu ungeplanter Vermehrung kommen in irgendeiner Weise. Wobei wir ja in Deutschland eher weniger das Problem der Straßenhunde haben. Also das macht ja im Ausland noch Sinn, dass man sagt, klar, kastriert die Hunde, dass sie sich nicht irgendwie vermehren ohne Ende und du die Probleme hast auf der Straße. Ja. Haben wir hier ja nicht.
Und deswegen gibt es auch Gesetzesurteile tatsächlich, die sagen, dass es nicht zulässig ist, weil wir eben keine verwilderten Haushunde in Deutschland haben. Und es gibt ja eine ganz einfache Option der Fortpflanzungskontrolle in Deutschland. Ich kann eine Leine dran machen und ich kann eine Tür zumachen. Punkt.
Vielen Dank, Sophie Strottbeck, Tierärztin, Dozentin und Autorin. Und wer mehr zu dem Thema wissen will, sie hat mit dem Zoologen und Verhaltensforscher Dr. Udo Ganzlose ein Buch drüber geschrieben. Kastration und Verhalten beim Hund heißt das. Erschienen im Müller-Rüschlikon Verlag, kostet 19,95 Euro. Und ein weiteres spannendes Gespräch über die womöglich etwas angespannte Beziehung von großen und kleinen Hunden findet sich auch in dieser neuen Staffel Sitz, Platz, aus.
Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber. Haben Sie Fragen rund um den Hund? Dann schreiben Sie uns auf swr1.de oder über die SWR 1 App.